Anstoß, der Fußball-Podcast.
Weißt du eigentlich, dass bei der letzten Anstoßfolge Deutschland noch im Turnier war, es noch einen Bundestrainer gab und einer von uns beiden ein Jahr jünger gewesen ist?
Ja, alles, ne? Wahnsinn. Und es ist nur eine Woche vergangen und plötzlich ist alles überholt. Es gab zwischenzeitlich auch die Anfragen, die Aufforderungen. Wir wurden in die Bütt gebeten, ihr müsst doch jetzt eine Sonderfolge aufzeichnen. Aber nein, wir haben gesagt, komm, wir lassen das alles mal ein bisschen sacken. Soll sich doch erstmal der Staub wieder legen. Und dann schauen wir uns die Gemengelage an. Und dann werden wir ausgeruht. Das ist eine gute Frage, ob er ausgeruht ist, denn es ist noch sehr früh bei ihm. Diese Folge hier machen, eine neue Folge Anstoß. Hier ist euer Lieblingspodcast. Ich bin Fabian Wittke. Ich bin richtig ein Jahr älter geworden und ich freue mich auf meinen Überseekollegen Michael Augustin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen oder guten Tag. Das kann ja auch sein, dass manch einer die Folge etwas später hört. Bei mir ist es jetzt kurz vor 7:30 am Morgen, bei dir demzufolge kurz vor 14.30 Uhr am Nachmittag. Ich bin in Dallas. Ich darf nachher noch das Spiel Portugal gegen Spanien hier im Dallas Stadium übertragen. Und danach heißt es für mich dann nach 16 Tagen in Texas Koffer packen. Es geht an die Westküste. Ich fliege bei morgen nach Los Angeles und da spielen dann am Freitag entweder die USA oder Belgien gegen den Sieger des heutigen Spiels in Dallas gegen Portugal oder Spanien.
Mega. Oder? Was macht das mit dir? Ich weiß ja, du bist noch nicht vorher in Los Angeles gewesen, in der Stadt, in der 1996 die Olympischen Spiele stattfanden. Wie viel Vorfreude ist da bei dir im Gepäck dabei?
96 war Atlanta, mein Lieber. 84 Los Angeles und 2028 Los Angeles.
Ach ja, stimmt, Atlanta. Ja, stimmt, klar. Hast recht.
Muhammad Ali, der doch das olympische Feuer entzündet
hat. Okay, komm,
hat.
Wir fangen mit der Folge nochmal von vorne an. Natürlich, da hatte ich sogar noch...
Wir spulen zurück.
Stimmt, also wie komme ich denn auf Los Angeles? Atlanta ist absolut richtig und da gab es 1996 bei McDonald's so Uhren. Die gab es dann zu so einem Kindermenü, wie heißen die noch? So ein Happy Kindermenü dazu. Und Happy Meal, genau. Und die habe ich sogar damals
weißt
gesammelt.
Weißt du, glaube ich, dass ich... Ich glaube, ich war 1996 noch nicht bei McDonald's. Ich war sehr spät erst bei McDonald's. Ich glaube, ich war erst bei McDonald's, als ich ein eigenes Auto hatte. Gut, das hatte ich dann vielleicht sogar schon 1996. Also ich war sehr spät bei McDonald's. Ich kenne dieses Menü nicht. Ich kenne diese dieses Olympia-Goodie von 1996 nicht. Und ich kenne auch L.A. noch nicht, aber jetzt will ich endlich deine Frage mal beantworten. Natürlich freue ich mich auf L.A., also auf eine fantastische Stadt, die ja, glaube ich, sehr viele Einwohner hat. 16 Millionen oder so, hast du mir schon gesagt im Vorgespräch, im Großraum. Sie ist sehr weitläufig, die berühmtesten Strände der Welt. Muscle Beach, ich werde mich auf die Fersen von Arnold Schwarzenegger machen. Und werde da hoffentlich auch ein sehr interessantes Fußballspiel übertragen.
Benannt nach Marcel Rath, der Marcel Beach. Und da sind wir natürlich gespannt, natürlich dann auch auf diese Eindrücke. Aber natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich selten auf eine Folge so sehr gefreut wie dieses Mal. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir in dieser Folge bei vielen Dingen ganz große Einigkeit demonstrieren werden und bei vielen Dingen möglicherweise auch auseinander sind. Weil ich habe dich natürlich gerade eben als unseren Überseereporter, als unseren WM-Reporter, als unseren Anstoß-Lieblingsreporter vorgestellt, als Michael Augustin. Aber eigentlich warst du ja in den vergangenen Wochen auch der You Better Call Saul. Du warst ja eigentlich der Anwalt von Julian Nagelsmann. Du hast ja eigentlich gesagt, du kannst das alles nachvollziehen, welche Entscheidung er so getroffen hat und wie er so das auch nach außen kommuniziert hat. Was machen wir denn jetzt mit dieser Gemengelage?
Ja, wollen wir nicht erstmal über die frischen Eindrücke sprechen? Also Julian Nagelsmann und der DFB sind in meiner Wahrnehmung hier vor Ort in Dallas ganz weit weg, weil das so krasse Spiele gestern stattgefunden haben. Ja. Norwegen gewinnt gegen Brasilien mit 2:1.
Jetzt kommt er so um die Ecke. Ja, okay, dann lassen wir das, dann hebe ich mir diesen Rant für später auf. Dann reden wir erst über Erling Braut Haaland. Ist er eigentlich das Äquivalent zu Perry Bräutigam? Eigentlich schon, oder?
Ja, das muss man so sagen. Also er sieht vor allen Dingen auch noch besser aus als Perry Bräutigam. Und ich habe das Spiel gestern hier in der Hotellobby geguckt mit meinem Kollegen Martin. und mit Jordan. Jordan, ein Amerikaner, der auch hier zu Gast in dem Hotel ist und der sehr an Fußball interessiert ist. Und das ist so ein Raum, da steht so ein Billardtisch und da ist so ein großes Sofa und ein großer Fernseher. Und da saßen wir zu dritt. Und Jordan hieß wirklich Jordan, benannt nach Michael Jordan. Und da ich ja Michael, also Michael bin in den USA, war Michael Jordan plötzlich auch vor Ort. Also das war schon mal ganz witzig. Und auf jeden Fall haben wir alle uns einfach nur mit großen Augen angeguckt, als Erling Haaland dann den zweiten Treffer für Norwegen erzielt hatte. Dieser satte Schuss ins rechte untere Eck, flach hinein. Alisson Becker, der brasilianische Torhüter, konnte nichts mehr machen. Und Erling Haaland guckt dann finster, verzieht keine Miene. Also im Prinzip eine Szene wie aus einem Western. Und es gibt ja viele Western, die in Texas gedreht worden sind. Und er sagte Jordan einfach nur einen Satz, der so wahr ist: He is a monster. Also im übertragenen Sinne, ein Tormonster. Man könnte ihn auch den Torweger nennen. Was für eine geile Show, was für ein Spiel. Ich hatte vorher Norwegen als Sieger auf meinem Tippzettel, also auf dem virtuellen Tippzettel. Ich nehme an einem Kick-Tipp-WM-Tippspiel teil und habe, glaube ich, 24 Stunden vorher meinen Tipp noch in einen Sieg für Brasilien verändert, weil ich so eine Eingebung hatte. Also ich habe dann letzten Endes 2-1 für Brasilien getippt. Ich hätte bei meinem ersten Tipp bleiben sollen. Haaland ist Weltklasse und Nyland war aber auch stark, finde ich. Aber wir können ja erstmal über Erling Haaland sprechen, weil ja dem jetzt die Schlagzeilen gehören.
Ja, wenn der Braut sich was traut, könnte man natürlich auch sagen. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten oder natürlich auch die Norweger, die eine Runde weiter rudern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, man muss nicht viel über, also man kann natürlich noch unfassbar viel auch jederzeit über Erling Haaland sagen. Was ich nur sagen möchte ist, man kann gar nicht, glaube ich, mehr viel hinzufügen, weil diese Machtdemonstration seiner selbst, die kommt ja nicht überraschend, weil überall, wo er gespielt hat, hat er meistens entweder mehr oder genauso viele Tore erzielt wie Spiele gemacht. Und jetzt hat er, glaube ich, was sind das, 60 Tore in 52 Länderspielen, glaube ich, für Norwegen. Und er hat eben...
Ja, es sind, glaube ich, jetzt 62 in drei, ich weiß auch nicht genau, er hat auf jeden Fall deutlich mehr Tore erzielt als Länderspiele.
Genau.
Als Länderspiele bestritten.
Ja, genau. Ich hatte das gestern noch nachgeguckt und war mir jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher, ob da schon die aktuellen beiden, also die WM-Treffer dieser WM 6 und 7 schon mit dabei waren. Und ja, er ist halt wirklich der Zlatan Ibrahimovic Norwegens. Er ist dieser Spieler, der, wie man es auch früher vielleicht doch ein bisschen von Cristiano Ronaldo kannte, der wirklich ein Spiel alleine entscheiden kann, das auf der einen Seite. Aber es ist eben auch, glaube ich, dann nicht nur Erling Haaland, weil ich finde, nicht nur durch dieses Rudern und nicht natürlich auch nur durch diese Trikotfarben, die ja der norwegischen Flagge entsprechen, hast du, finde ich, ganz besonders bei den Norwegern dieses Gefühl, diesen Vibe, diesen Spirit des Momentums, dieses Wir-Gefühl, die ganze Nation und dieses, wir sind das Überraschungsteam, wir sind so ein bisschen auf der einen Seite Dark Horse, auf der anderen Seite eben der nicht mehr nur noch Underdog, sondern schon so mit uns kann man rechnen. Und das ist ja auch nicht unbegründet, weil das jetzt ja eben in dem Sinne nicht, es sind jetzt nicht die Dänen von 1992, die Kneipenmannschaft, die vom Strand zurückgeholt wurde, sondern da spielt dann der Kapitän von Arsenal, das ist Ødegaard, ne? der jetzt auch weiterhin, sag ich mal so, der Mannschaft die Stabilität, die Statik gibt. Dann hast du einen Nusa, der über links kommt, der ja nun auch schon seine zumindest europäische Klasse angedeutet hat, und Sørloth, der natürlich auch Fußball spielen kann, und dann eben, wie gesagt, noch die ein oder anderen, die ihre eigene Qualität und ihr eigenes Leistungsniveau dem Besseren der anderen in der Mannschaft anpassen. Und wenn du dann ja eben aus diesem Wir-Gefühl und aus diesem Spirit auch noch einen ohnehin schon Weltklasse, einen Superstar, den möglicherweise besten Stürmer der Welt oder einen der besten Stürmer der Welt da hast, der mit seinen 25 im Prinzip schon so spielt, wie Robert Lewandowski angefangen hat mit 30 zu spielen, ja, dann ist es irgendwie auch nicht mehr wirklich eine große Überraschung, dass das passiert, so wie es jetzt gekommen ist.
Ja, ich habe auch nochmal die Kollegen der Statistikredaktion ins Datenarchiv geschickt. Sie haben mir gerade die aktuellen Zahlen präsentiert. Erling Haaland steht bei 54 Länderspielen und bei 62 Toren. Hm. 62 Tore in 54 Länderspielen. Und du hast eben in deiner Aufzählung Örjan Nyland vergessen, der hatte ja gar keine Spielpraxis vor der WM, weil er bei Sevilla nur die Nummer 2 gewesen ist, seinen Stammplatz verloren hatte, jetzt ohne Verein dasteht. Der hat auch in der Bundesliga mal gespielt beim FC Ingolstadt, war Nummer 2 bei RB Leipzig und der hat ja gestern ein überragendes Spiel gezeigt, hat schon nach 10 Minuten den ersten Elfmeter gehalten gegen Brasilien. In der Nachspielzeit hat er sich dann auf den Trash-Talk mit Neymar eingelassen und hat diesen Elfmeter nicht gehalten, aber hat sich da ganz, ganz cool präsentiert und auch das finde ich ist bezeichnend für Neymar, den ich zu Anfang seiner Karriere richtig gut fand, aber mit zunehmender Zeit immer schlechter, spätestens als er anfing, aus jedem Foul was ganz Großes zu machen und sich daraus einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, indem er sich halt dreimal und viermal noch auf dem Rasen gewälzt hat. Der hat dann auch, nachdem er den Elfmeter verwandelt hatte, diesen Trash-Talk fortgesetzt, anstatt sich den Ball zu schnappen, ihn schnell wieder auf den Anstoßpunkt zu legen, um die paar Sekunden, die zum Ausgleich bleiben, noch sinnvoll zu nutzen. Und am Ende war Neymar dann trotzdem traurig, weil es sein letztes WM-Spiel gewesen ist, vielleicht sogar sein letztes Spiel für die Seleção, hat auf dem Rasen geweint und hat sich dann sportlich fair doch auch noch von den norwegischen Spielern verabschiedet. Aber wir waren bei Nyland. Nyland war natürlich neben Haaland der ganz große Mann gestern bei diesem Spiel, gemeinsam mit Erling Haaland, der Matchwinner. Und noch eine witzige Haaland-Geschichte aus Dallas, die ich erlebt habe, oder ich war nicht persönlich dabei, aber sie ist ja vielleicht auch zu euch nach Deutschland rübergeschwappt. Ich war aber bei dem Spiel Norwegen-Elfenbeinküste, das war ja das 16. Finale hier in Dallas. Und die Norweger, die waren ja auch in der Stadt untergebracht und Erling Haaland ist ja shoppen gegangen in einen Western-Shop. Und hat doch bei Instagram dieses Foto gepostet mit Cowboy-Stiefeln, mit einem Cowboy-Hut und mit so einem T-Shirt. Und ich weiß, wo dieser Western Store ist. Der ist gar nicht weit entfernt von West End. Das ist so in Central Dallas eine Station. Da fahre ich im Prinzip jeden Tag auch vorbei, weil ich hier viel mit der Bahn unterwegs bin. Und da ist es jetzt so, dass dieses T-Shirt, was er anhatte, ausverkauft ist. Also es gibt keine dieser T-Shirts mehr in dem Laden. Also da ist irgendwie so ein Spruch von Dallas in Anspielung auf die Cowboy-Vergangenheit abgedruckt und viele Fans auch anderer Nationen haben den Laden gestürmt und haben im Prinzip die ganzen T-Shirt-Vorräte mit diesem Haaland-Shirt aufgekauft und auch viele Kamerateams haben den Laden für sich entdeckt und haben mit der Besitzerin oder mit dem Besitzer Interviews geführt. Alles nur, weil Erling Haaland da mit ein paar Kollegen der norwegischen Nationalmannschaft shoppen war. Also er ist im Prinzip nicht nur derjenige, der die Brasilianer rauskickt, sondern da auch dafür sorgt, dass die Verkaufszahlen hier in die Höhe gehen.
Ja, und dass diese Norweger, was den Vibe angeht, halt auch einfach weiter kicken. Und das ist ja auch irgendwie so das, was es dann braucht. Also nicht nur, wenn die eigene Nation vielleicht schon ausgeschieden ist, sondern was man natürlich irgendwie schön findet, irgendwie eine sympathische Mannschaft. Und wie gesagt, nochmal auch gleichermaßen natürlich eine Mannschaft, die ja einen Spieler in ihren Reihen hat, auch abgesehen von Haaland, Musa oder Sørloth. Den Torhüter hast du gestern auch nochmal angesprochen. Aber natürlich auch Spieler, die in der Premier League spielen. Ne? Wie gesagt, Arsenal mit Ødegaard, Riasson, auch mit internationalem Parkett. Also deswegen ist es ja auch...
Bob. Ja? Oscar Bob, der ja auch bei Manchester City gespielt hat und mit Haaland da gemeinsam Meister geworden ist.
Genau, das ist jetzt dann eben nicht nur so eine, so eine Underdog-Truppe. Aber spannende Geschichte, ja, definitiv. Was glaubst du denn, wie weit geht es noch für die Norweger?
Ja, sie spielen ja jetzt dann im Viertelfinale gegen England. Da können wir auch gleich schon mal uns auf die Nachlese des Sieges der Engländer in Mexiko einstimmen. Boah, auch das ist sehr wie ein 50-50-Spiel, aber ich glaube, die individuelle Qualität der Engländer ist dann noch ein bisschen höher. Da kommt es zum Duell Haaland gegen Kane. Und ja, also bei Mexiko-England, das war ja auch so eine fesselnde Partie. England hat ja nicht nur gegen 11 Mexikaner auf dem Platz gespielt, sondern gefühlt auch gegen das ganze Stadion. Das Aztekenstadion in Mexico City ist sicherlich das lauteste dieser WM gewesen. Dann gab es ja auch noch den Nachteil, Mexico City liegt auf 2200 Metern Höhe. Und um sich da wirklich professionell vorzubereiten, hättest du eigentlich Tage vorher anreisen müssen, was natürlich in diesem WM-Rhythmus für die englische Nationalmannschaft nicht möglich gewesen ist. Dann gab es noch noch die mexikanischen Fans, die in der Nacht viel Lärm mit Trommeln und Tröten und Trompeten vor dem Teamhotel der Engländer gemacht haben, um die Nachtruhe der englischen Spieler zu stören. Das alles haben die Engländer aber weggesteckt und ein überragender Jude Bellingham, der ein geiler Anführer im Mittelfeld war, der 2 Tore erzielt hat, und dann auch Harry Kane am Ende haben dafür gesorgt, dass England doch weitergekommen ist. Es gab noch eine rote Karte für Kwanzaa nach Videobeweis. Es gab auch nach einem Foul von Kane einen Elfmeter für Mexiko nach einem Videobeweis, der ein reiner Witz war. Also die Schiedsrichterentscheidung, gerade jetzt auch in der K.O.-Phase, regen mich teilweise dann auf. Die Mexikaner waren zum Teil dann auch unsportlich. England hatte ja auch einen Elfmeter, den Harry Kane ausgeführt und auch verwandelt hat. Vorher hatten sich wieder einige mexikanische Spieler da im Strafraum aufgebaut. Der Torwart ging nochmal raus. Also dieses Mindfuck-Game haben die Mexikaner auch ausgereizt. Nicht ganz so schlimm wie Paraguay ein paar Tage vorher gegen Frankreich, aber auch sowas finde ich dann nicht gut, und auch da müssten die Schiedsrichter viel konsequenter durchgreifen, viel schneller gelbe Karten zücken, und England hat sich da in diesem Stadion gegen ganz, ganz viele Widerstände durchgesetzt, und ich habe mich gefreut, dass die Engländer weitergekommen sind, und ich glaube, das wird ein richtig geiles Viertelfinale gegen Norwegen.
Glaube ich auch, und über eine Sache muss man ja vielleicht auch noch sprechen, Nikolai Müller, ne? Ich höre dir trapsen, vielleicht hat auch King Charles der Mannschaft Hals- und Armbruch gewünscht, weil hast du das mitbekommen mit Jordan Henderson, der da über die Bande gesprungen ist und sich dabei den Arm gebrochen hat beim Jubeln, und Nikolai Müller ist natürlich die Referenz, weil der sich ja auch mal beim Jubeln das Kreuzband gerissen hat, also wirklich kurios, ne? Also tragisch kurios, aber auch gleichermaßen, wenn wir dann wieder auf die Fans auch nochmal zu sprechen kommen wollen, also nicht nur die norwegischen Fans, übrigens ja auch fantastische Bilder, die da aus Oslo, man sagt das ja so schön in der Reportersprache, die uns aus Oslo erreichen, meine Damen und Herren. Nein, aber auch diese Wonderwall-Bilder sind ja mega, und da gab es dann ja auch gestern quasi nochmal das Simon Terodde-Interview mit Harry Kane, der genauso wie nach dem Aufstieg mit, was war das, Köln oder Schalke, weiß ich glaube ich gar nicht mehr, ich glaube Schalke müsste das gewesen sein damals, ne? Der erste Aufstieg, nicht jetzt der vergangene, sondern der davor, die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.
Der Aufstieg mit dem HSV war es nicht.
Nee, genau, ganz sicher nicht. Simon Terodde, der gar keine Stimme mehr hatte, nur noch rumgekrächzt hatte, und eben nach dem gemeinsamen You're My Wonderwall-Trellern Harry Kane gestern auch ohne Stimme am Mikrofon.
Ja, kann ich jedem empfehlen. Da gibt's ein paar Reels bei Instagram. Ich habe das heute Morgen auch erst gesehen nach dem Aufstehen. Da habe ich auch erst mitbekommen, dass sich Jordan Henderson beim Jubeln so schwer verletzt hatte wie einst der HSVer Nikolai Müller. Ja, das ist dann, also die krächzende Stimme von Kane ist witzig. Die Verletzung von Henderson ist natürlich dramatisch, tragisch. Aber ja, es war ein unfassbares Spiel, finde ich. Und jetzt haben wir über Erling Haaland und Harry Kane gesprochen. Haaland steht bei 7 Toren, Kane bei 6 Treffern. Lionel Messi und auch Kylian Mbappé haben wie Haaland 7-mal getroffen. Es ist die WM der Superstars. Mhm. Ne? Die Stars, die Offensivstars, die delivern, die sind einfach da. Und jede Nation, die einen dieser Stars hat, ist weitergekommen im Turnier und ist auch noch dabei. Das ist ja wirklich so. Fußball ist ein Teamsport. Da sind 22 Menschen, Männer in diesem Fall, auf dem Platz. Und trotzdem kann jemand wie Harry Kane, das war ja gegen die Demokratische Republik Kongo im 16. Finale der Fall, mit seinen 2 Treffern ein Spiel alleine an sich reißen und zugunsten seiner Mannschaft entscheiden. Und diese Qualitäten haben halt auch Lionel Messi für Argentinien, Kylian Mbappé für Frankreich und Erling Haaland für Norwegen. Es ist die WM der Superstars und das macht richtig Bock, und das wird auch spannend, wer von denen am Ende dann Torschützenkönig wird. Jetzt schon 7 Treffer, und es gibt ja noch ein paar Spiele. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also einer von denen macht bestimmt, vielleicht auch mehrere, noch 3 Spiele, und das können potenziell dann zweistellige Torzahlen sein, die dann am Ende reichen, um Torschützenkönig dieser WM zu werden.
Und in L.A., da fliegst du ja hin, wartet dann auf dich das nächste Viertelfinale, richtig?
Genau, Sieger aus Portugal-Spanien gegen Sieger aus USA-Belgien. Ja, und vor dem Spiel USA-Belgien, da müssen wir natürlich auch über Balogun sprechen, den amerikanischen Torjäger, der 3-mal getroffen hat, der eigentlich ja rot gesperrt war. Mhm. Und dann hat Donald Trump einfach mal auf die Kurzwahl gedrückt und hat nach amerikanischen Medienberichten mit Gianni Infantino telefoniert und hat gesagt, es wäre doch gut, den doch spielfähig zu machen, sprich die Sperre auszusetzen. Und die ist jetzt auf Bewährung ausgesprochen worden. Das heißt, Balogun kann heute hier Ortszeit 19 Uhr gegen Belgien spielen, und das ist eigentlich neben diesen beiden krassen Spielen, über die wir gerade gesprochen haben, das Thema, das gerade hier zumindest in den USA das vorherrschende Thema ist. Trump greift ein, hat die FIFA im Prinzip wie so ein Marionettenspieler in beiden Händen und die FIFA setzt einfach mal die Tatsachenentscheidung aus und nimmt die Sperre für Balogun zurück. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Skandal.
Es ist ein Riesenskandal, definitiv. Ich meine, dass es diese Machenschaften zwischen der FIFA oder zwischen autokratisch geführten Nationen und Infantino seit Jahren gibt, das ist bekannt. Aber dass es jetzt quasi so in der Öffentlichkeit und während des sportlichen Wettkampfes auch noch eine Rolle spielt. Ich meine, es gab diese Geschichte mit Katar, es gab diese Geschichte mit dem Studienplatz seiner Kinder, Infantino, der da dann auch gewohnt hat und im Prinzip wie so ein Fürst da, also nicht nur fürstlich gelebt hat, sondern wie ein Fürst da behandelt wurde in Katar oder wie ein Emir, könnte man auch sagen, dass die Weltmeisterschaften der Zukunft oder auch in der Vergangenheit schon liegend eben an entsprechend geführte Länder gegangen sind. Da schielen wir natürlich auch in Richtung Saudi-Arabien, jetzt die Geschichte, das Abkumpeln mit Trump. Es werden Friedensnobelpreise in Anführungszeichen verliehen, die es vorher noch gar nicht gab. Es wird sich gegenseitig mit Lob überschüttet. Und das nimmt jetzt halt nochmal ganz andere Ausmaße an. Und da bin ich auch der Meinung, da müssten die stärksten Mitglieder der UEFA, also sprich dann Europa, auch in Erscheinung treten und sagen, oder der FIFA sagen, so machen wir es nicht mit, wir gehen jetzt auf die Hinterbeine. Und da müsste man natürlich auch ganz klar in Richtung DFB-Präsident Neuendorf schauen, natürlich auch in Richtung Bundesliga-Boss Joachim Watzke und natürlich dann auch mit, ja, wen haben wir noch als stärksten in Europa, logischerweise dann Spanien, Frankreich England. So, die müssten jetzt halt auch ein Machtwort sprechen. Aber was sollen wir denn jetzt sagen? Ich meine, wie häufig haben wir uns schon über diese Machenschaften aufgeregt und am Ende des Tages ist es doch nie etwas passiert. Es ist doch quasi das Game, für das wir 500 Euro bezahlen und 250 Euro für einen Parkplatz und 18 Euro für eine Cola. Am Ende wird man sagen, ja, das kann aber eigentlich gar nicht sein. Okay, jetzt geht's weiter.
Ja, die Belgier haben ja auch Einspruch eingelegt und Rudi Garcia, der Trainer, hat auf der Pressekonferenz ja auch gesagt, er wusste gar nicht, dass der, was war gestern, 5. Juni hier so etwas ist wie der 1. April in den USA. Die finden das natürlich richtig kacke, verständlicherweise. Ein geiler Move wäre es, wenn Pochettino jetzt sagen würde, okay, schönen Dank, ich setze Balogun auf die Bank, er spielt nicht, aber wahrscheinlich würde dann Trump kurz vor Anpfiff durchklingeln und anordnen, dass Balogun doch bitte schön in die erste Elf beordert werden soll. Es wird natürlich jetzt nicht in den verbleibenden Stunden vor Anpfiff diese Rolle rückwärts wieder geschehen und Balogun doch dann nachträglich wieder gesperrt. Und viele Verbände greifen ja auch ganz viel Geld ab hier. Also es gibt ja extrem hohe Prämien. Die Stadien sind maximal ausgelastet. Es sind die größten Stadien, in denen hier gespielt wird. Die FIFA nimmt hier Milliarden, ich glaube 14, 15, 16 Milliarden Dollar ein, verteilt auch viel Geld an die Nationen, die natürlich weit kommen im Turnier und das Geld nehmen die ja auch gerne. Deswegen wird jetzt jeder wahrscheinlich so ein halbgares Statement veröffentlichen. Ich glaube, Bernd Neuendorf hatte auch schon was gesagt. Ich habe aber den Artikel nicht gelesen. Ich habe es eben vorhin nur mal ganz kurz die Überschrift weggescrollt. Ja, aber natürlich wird da nichts passieren. Aber es ist natürlich ein echter Skandal. Es gab vor der WM ja auch einen noch nicht ganz so krassen Skandal. Cristiano Ronaldo ist ja eigentlich auch mit einer Rotsperre hier zur WM gereist und die wurde dann halt auch reduziert und auf Bewährung ausgesetzt, damit eben einer der größten Stars hier für Portugal auch von Beginn an am Turnier teilnehmen konnte. Aber dass ein Spieler, der während einer WM vom Platz fliegt, dann nicht für das nächste Spiel gesperrt ist und dann in diesem Fall der Gastgeber noch einen enormen Vorteil dadurch hat, das ist für mich neu und das ist ja keine gute Entwicklung. Aber man muss es einfach schlucken, die Aufregung ist jetzt groß und nach dem Spiel wird sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß sein. Oder klar, wenn er trifft und ein entscheidender Faktor ist in dem Spiel und wenn die Amerikaner vielleicht auch dank seiner Hilfe weiterkommen, dann wird die Aufregung auch groß sein, aber in 2, 3 Tagen ebbt sie dann wieder ab, so ist es doch immer.
Genau, dazu gibt es auch ein paar internationale Pressestimmen. Ich habe hier zum Beispiel sowas gelesen wie Marsa, ungewöhnliche Maßnahme, die FIFA hebt Balogun's rote Strafe auf und Trump bedankt sich dafür. Dann hier unter anderem, was war das noch hier, Belgien, Gianni Infantino ruiniert den Fußball. Daily Mail, der schamlose Donald Trump und sein unterwürfiger Handlanger Gianni Infantino. und so weiter und so fort, haben den Sport und die Weltmeisterschaft in den Dreck gezogen. Ja. Also es ist ja aber auch das wieder so, ne? Es bringt ja nichts, ne? Wenn sich an der großen Eiche unten das Schwein schubbert. Also am Ende bleibt sie dann stehen. Und wie gesagt, es ist ja unsere Entscheidung, also unsere in Anführungszeichen, weil wir ja ein Stück weit, du natürlich nochmal viel mehr, auch das als Job haben, ne? Also du bist ja, ich habe es ja immer damit verglichen mit dem Krisenreporter im Krisengebiet, du bist ja quasi der Reporter im Krisengebiet. Das heißt, es ist nicht so, dass du nur allein wegen deiner persönlichen Begeisterung dahin fährst. Vielleicht hat dich deine persönliche Begeisterung für den Sport und den Job dahin gebracht, aber am Ende ist es ja dein Job. Und von daher, aber für alle anderen, ne, alle anderen Menschen auf dieser Erde treffen die Entscheidung, dass man sozusagen dieses korrupte System als den Zufluchtsort, als das Mekka nimmt und man wandert immer wieder hin. Obwohl man weiß, ja, der Fluss stinkt.
Man nimmt auch in Kauf, dass das Spiel ja inzwischen aus 4 Vierteln besteht, wegen dieser Hydration Breaks. Daran hat man sich ja auch schon gewöhnt. Die Pfiffe sind zwar immer noch zu hören, wenn der Schiedsrichter die Mannschaften an den Seitenrand bittet, damit sie dann was trinken können. Aber ja, das hat man hingenommen. Fußballfans, weil sie den Sport lieben, und alle anderen, die Offiziellen, die Aktiven, die Berichterstatter, die haben ein ziemlich dickes Fell, die nehmen sehr viel hin und schlucken sowas dann auch runter. Und das wird in diesem Fall auch so sein, glaube ich.
Ich habe gerade eben gesagt, man geht nach Mekka, obwohl der Fluss stinkt. Also man badet natürlich im Ganges und wandert nach Mekka. Aber wie gesagt, wenn die Woche 6 Tage hat und Atalanta 1984 war und LA 1996, dann wundert uns Atalanta, auch gar nichts mehr. Demnächst schreibe ich mir Atalanta meine Monologe Bergamo.
Atalanta Bergamo. Ach ja. Du, wenn du möchtest, können wir jetzt über Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp reden. Das hattest du ja vorhin schon versucht. Jetzt bin ich bereit, mich darauf einzulassen.
Hast du jetzt ChatGPT und deine Anwälte eingeschaltet? Ja, nein.
Ich fand halt die Aktualität viel spannender als diese Diskussion, die natürlich auch von vielen anderen Podcasts schon geführt worden ist. Ja, es wäre vielleicht auch angemessen gewesen, eine Sonderfolge zu machen, aber ich finde, wir werfen jetzt einen ausgeruhten Blick auf die Entwicklung beim DFB. Die ja darauf hindeuten, dass Jürgen Klopp der neue Bundestrainer wird.
Ja, definitiv. Also ich kann ja ganz kurz erstmal anfangen. Also was ich ganz generell etwas störend finde bei all dem, was man möglicherweise auch anders sieht oder was man möglicherweise auch kritisieren kann, ist dieses schamlose Raufgeprügel immer so von allen Seiten, was natürlich dann auch häufig sehr unsachlich wird und sehr persönlich ist. Und weißt du, da kann man an unterschiedliche Beispiele herangehen, wenn man jetzt über Familientage und Nicht-Familientage spricht, wenn man über UNDAF und Nicht-UNDAF spricht oder über irgendwelche Nominierungen oder Nicht-Nominierungen spricht. Also eines ist ja mal ganz klar, und dessen muss man sich vielleicht auch nochmal wieder bewusst sein, dass Julian Nagelsmann mit all seinem Ehrgeiz, der ihn natürlich auch dahin gebracht hat, wo er ist, wurde zum jüngsten Trainer im deutschen Profifußball, bestimmt aus einem Perfektionismus getrieben, nur das Allerbeste für die deutsche Fußballnationalmannschaft wollte. So, ne? Dass er sich möglicherweise, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, an der einen oder anderen Stelle nicht souverän genug, und ich glaube, das ist auch das richtige Wort, dass er seine Souveränität verloren hat, nicht mehr souverän genug verkauft hat, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite im Prinzip so dieses persönliche Raufgetrete und Raufgekloppe und was man dann sowieso zum Teil ja auch in den sozialen Medien liest, und der eine Experte hierfür für Rhetorik und der andere Experte hierfür für Sport und der übernächste Experte und der ehemalige Weltmeister und der von, und alle wollen sie nochmal was gesehen haben, uns besser gewusst haben, ist natürlich hinten raus sehr leicht. Also damit will ich nochmal sagen, ich bin mir ganz sicher, dass Julian Nagelsmann das Beste wollte mit dieser deutschen Fußballnationalmannschaft. Allerdings muss man natürlich auch sagen, und das ist vielleicht auch etwas, was der ein oder andere schon so irgendwie im Gefühl hatte, es wirkt irgendwie nicht ganz, ganz schlüssig, ganz rund, und deswegen glaube ich, hat sich so ein Störgefühl aufgebaut, und nichts ist einfacher, als sich am Ende auf dem Campingplatz vor die Ferrari-Fahne zu setzen, Griller anzuschmeißen, ein Bier zu öffnen und zu sagen, siehste.
Ja, vor allen Dingen hat sich die Abwehrmauer von Paraguay aufgebaut und gegen die gab es ja keine wirklich sinnvolle, erfolgsführende Lösung und daran ist dann Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft abgeprallt. Ich musste oft, nachdem er jetzt ja nicht mehr Bundestrainer ist, an meine erste USA-Reise denken. Die war im Oktober 2023. Das war auch gleichzeitig seine erste Dienstreise als Bundestrainer. Da haben die Deutschen, die Nagelsmänner, haben damals gegen Mexiko und gegen die USA gespielt in Hartford und in Philadelphia. Da war ich dabei und habe dann auch die ganzen Nagelsmann-Pressekonferenzen beobachtet. Und ich kannte ihn natürlich vorher, weil er ja auch in der Bundesliga Hoffenheim, Leipzig und Bayern trainiert hatte. Aber habe ihn halt dann, wie gesagt, einfach aus einer ganz anderen Perspektive häufiger wahrgenommen. Und das waren jedes Mal Pressekonferenzen, da konntest du als Journalist sagen, wow, hier ist eine geile Aussage, da kann man mit arbeiten. Also du hattest im Prinzip immer ganz, ganz viel, weil er ja schon auch so einen Entertainment-Faktor reingebracht hatte in die Pressekonferenzen. Gerade im Vergleich zu seinem Vorgänger Hansi Flick, der ja eher doch ein bisschen spröde war und rhetorisch nicht so geschliffen wie Julian Nagelsmann. Dann hat er auch, als dann die amerikanischen Kollegen Fragen gestellt haben, problemlos ins Englische gewechselt, spricht auch sehr gut Englisch. Also und da habe ich oft dran gedacht, weil du hast schon gemerkt, da ist jemand, der ganz viel Selbstbewusstsein ausstrahlt, der viel weiß, der Dinge erklärt, der sich auch selbst sehr cool findet, der sich selbst sehr gut findet. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt auch die Charaktereigenschaft, über die Julian Nagelsmann gestolpert ist. Er kam jetzt nicht bei diesen Pressekonferenzen 2023, aber so in den Jahren danach sehr oft als Oberlehrer rüber, der auch so ein bisschen von oben herab auf die Journalisten geguckt hat, der allwissend wirkte, der auch beratungsresistent war. Sandro Wagner gehörte ja so als auch noch bei der EM 2024 zu seinem Trainerteam. Sandro Wagner war nah an der Mannschaft, der war sehr empathisch, der war auch sehr beliebt bei den Spielern, war ja eigentlich auch ein alter Nagelsmann-Buddy, aber auch jemand, der ihm mal Kontra gegeben hat. Das war einer, der auch mal so ein Gegengewicht war, an den er sich reiben musste. Und dann ging es ja auch, weil das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Wagner nicht mehr so gut war, mit dieser Kombination zu Ende. Und dann hat sich Julian Nagelsmann mit Hübner und Glück im Prinzip Leute reingeholt in sein Trainerteam, die er alle schon aus der Hoffenheimer Zeit kannte und die sind ja so ein bisschen jetzt als Ja-Sager abgestempelt worden. Es gab einfach kein Korrektiv mehr. Nagelsmann war der Allwissende, der Allmächtige in diesem Trainerteam, der ja auch uns das EM aus nochmal mit so einer kleinen Regierungserklärung und der Bedeutung für die Gesellschaft damals gegen Spanien erklärt hat im Sommer 2024, aber vergessen hat, dass nicht nur die Hand von Cucurella vielleicht jetzt für das EM aus verantwortlich ist, sondern vielleicht auch er, weil er Emre Can aufgestellt hat. Man kann auch drüber nachdenken, ob Toni Kroos nicht nach 6 oder 7 Minuten hätte vom Platz fliegen müssen. Und da ist so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit die Hypothese aufgebaut worden, ja, also wenn wir gegen Spanien dann weitergekommen wären, was ja total verdient gewesen wäre, dann wäre Deutschland ja auch Europameister geworden. Ja, aber Moment mal, da hätte es dann ja auch noch ein Halbfinale gegen Frankreich gegeben und ein Finale. Und dann hat Nagelsmann ja irgendwie bei dieser Pressekonferenz nach dem Aus gegen Spanien gesagt, wie sehr er es bedauert, dass man jetzt 2 Jahre warten müsse, um Weltmeister zu werden. Dann ließ er seine Worte so ein bisschen wirken, guckte in die wartenden Journalisten, also in die Menge der Journalisten, die sich da in dem PK-Raum befanden. Und dann sagt er noch den Satz, ja, da staunt er jetzt, da macht er jetzt große Augen, gell? Und das ist da schon der überhebliche Nagelsmann gewesen. Und der hat sich zwischen 2024 und 2026 in eine noch negativere Richtung entwickelt. Und ich glaube, daran ist er letzten Endes gescheitert und an der Abwehr von Paraguay.
Ja, definitiv. Und natürlich auch an seinen ganzen Fehlentscheidungen, die er getroffen hat und natürlich auch zur Verantwortung hat, sicherlich auch bei der Kaderzusammenstellung. Ich finde, er hat ganz viel an Glaubwürdigkeit durch seinen Verlust der Souveränität verloren. Und zwar hat er das Leistungsprinzip ausgesetzt, indem er dann mit diesem komischen, fragwürdigen Kicker-Interview schon ziemlich weit im Voraus seine Stammplätze vergeben hat. Er hat erst Spieler aufgebaut, dann hat er sie wieder abgebaut, Woltemade.
Leon Goretzka zum Beispiel.
Ne? Aber auch Woltemade, sag ich jetzt mal, in den letzten Spielen dieses Jahres in Vertretung für Havertz. Den hat er dann hinten raus, sag ich mal, gebracht, als er vielleicht schon gar nicht mehr diese Souveränität, diese Selbstverständlichkeit hatte, weil er natürlich auch bei Newcastle auch nicht mehr so viel gespielt hat. Oder wie wir auch schon besprochen haben, auf anderen Positionen deutlich defensiver. Er hat dann sich krampfhaft an Leroy Sané festgeklammert. Ich fange auch gerne wieder, das ist natürlich so nebenan, darf auch so eine Reizvokabel. Ich fange gerne wieder mit Said El Mala an. Das fand ich damals schon absurd, dass er ihn mit zur A-Nationalmannschaft genommen hat und ihn dann während des Lehrgangs nochmal wieder gestrichen hat. Auch das musst du, wie gesagt, erstmal im jungen Spieler verklickern, dass du den dann, nachdem der so eine Rückrunde aufzieht, auch nicht mitnimmst. Man kann natürlich auch noch wieder über Matthias Ginter sprechen, man kann über Kevin Schade sprechen, man kann über so viele noch sprechen, Karim Adeyemi und wie sie alle heißen. Er hat viele unlautere oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, so möchte ich es besser formulieren. Und das ist eigentlich auch in Anführungszeichen der einzige Unterschied zu Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist, wenn man es negativ formulieren möchte, auch ein Großmaul. Jürgen Klopp ist auch ein Lautsprecher. Jürgen Klopp ist auch ein Entertainer. Aber er hat noch ein größeres Gespür für das, was die Menschen auf der anderen Seite von ihm wollen, von ihm erwarten. Deswegen ist er im Prinzip auch so der füttert die Menschen, und das ist auch etwas Manipulatives, was Jürgen Klopp hat. Man sagt immer bei Jürgen Klopp, auf den wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen kommen werden, dass der so dieser große Menschenfänger ist. Aber das ist der auch nicht von Natur aus. Der hat eine ganz große Empathie, der ist sozial intelligent und der weiß, wie man den Gegenüber erreichen kann. Und es gibt ja diesen alten Spruch von Rudi Carrell, man kann nur etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher etwas reingetan hat. Und das gilt bei Jürgen Klopp ganz extrem. Und was wir von Jürgen Klopp, sollte er es denn werden, erwarten können, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist halt genau das, was Julian Nagelsmann nicht mitbedacht hat. Und du hast dieses Oberlehrerhafte angesprochen. Ich kann mich da noch sehr gut an Patrick Ittrich erinnern, der bei uns auch häufig war, der jetzt als Magenta-Experte da am Start war, der Bundesliga-Schiedsrichter, muss man glaube ich nicht erklären, der ja mal bei uns beim NDR so eine Schiedsrichter Regelkunde, Schulung gemacht hat und auch mal gesagt hat, bei Julian Nagelsmann war das so, der war sozusagen der New Kid on the Block, also der war noch gar nicht so lange mit am Start und alle kannten die Bundesliga mittlerweile schon seit, weiß nicht, 10, 15, 5, wie auch immer, Jahren, aber Julian Nagelsmann kam neu dazu und hat dir trotzdem die Welt nochmal ganz neu erklärt, und ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut, weil das ist auch ein bisschen Julian Nagelsmann, der weiß es von allen Experten immer noch am besten.
Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass da auch 11 Spieler auf dem Platz standen, und ich finde gerade so im defensiven Mittelfeld Alexander Pavlovic, Felix Metscher. Metscher war an fast allen Gegentoren beteiligt. Pavlovic mit seinen haarsträubenden Ballverlusten auf einer ganz, ganz wichtigen Position, der ja in München an der Seite von Kimmich eine glänzende Saison gespielt hat. Es sind dann eben auch die Spieler, die eben nicht die Mittel gefunden haben. Jamal Musiala und Florian Wirtz, wie wir inzwischen wissen, in keiner absolut guten Verfassung. Wirtz hat zwar viele Flanken geschlagen, bei Musiala ist dann dieser Schien- und Wadenbeinbruch, den er sich bei der Club-WM vergangenen Sommer zugezogen hatte, und die lange Ausfallzeit wahrscheinlich auch ein Handicap gewesen, das viele unterschätzt haben. Und also das darf man nicht vergessen, ne, dass da auch 11 Spieler auf dem Platz standen. Zu Jürgen Klopp fällt mir vor allen Dingen ein, du hast vieles gerade schon zu ihm gesagt, er bedient die Sehnsüchte. Ne? Mhm. Jürgen Klopp war derjenige, der Borussia Dortmund 2011 und 2012 zur Meisterschaft geführt hat. Da gab es endlich mal einen Verein, der den Bayern dann auch mal die Stirn geboten hat, der auch den Pokal gewonnen hat gegen die Bayern, der mit dieser positiven Ausstrahlung ja nicht nur die BVB-Fans verzückt hat, der uns vorher ja auch schon, als er noch Trainer in Mainz war, als ZDF-Experte die Fußballwelt auf eine sehr unterhaltsame Weise erklärt hat und dann bei einem der beliebtesten Clubs weltweit, beim FC Liverpool, eben auch delivered hat. Und dieser Jürgen Klopp, der ja schon so oft hätte Bundestrainer werden können, beispielsweise auch nach dem Löw oder nach der verkorksten Löw-WM 2018. So, das muss jetzt einfach mal so sein. Das ist ja auch, glaube ich, eine Sehnsucht vieler Fußballfans in Deutschland. Und es wird es möglicherweise so kommen. Eine DFB-Delegation wird sich nochmal auf dem Weg nach New York machen. Vielleicht sind sie auch schon angekommen. Da ist ja Jürgen Klopp gerade als Magenta-TV-Experte, und da werden Gespräche geführt. Und Jürgen Klopp kann mehr oder weniger die Spielregeln bestimmen. Also er verdient ja bei Red Bull als Global Head of Soccer angeblich 10 Millionen Euro. Nagelsmann war bei 7 Millionen Euro Jahresgehalt beim DFB als Bundestrainer. Das sind schon mal so Referenzwerte, da kann man sich schon mal ungefähr vorstellen, wie tief der DFB da in die Tasche greifen muss. Möglicherweise fließt noch eine Ablösesumme an Red Bull. Da muss ich aber als großer Red Bull-Kritiker auch sagen, ey, ihr müsstet doch eigentlich dem DFB und der DFL dankbar sein, dass ihr euer Konstrukt so auf die Beine stellen konntet und so schnell aufziehen solltet. Ihr müsstet doch einfach sagen, wir geben diesen Menschen frei und das Ganze ohne Ablösesumme, weil wenn der DFL, wenn die DFL und der DFB, wenn sie nicht einfach mal fünfe hätte gerade sein lassen, als RB dann im deutschen Fußball an den Start gehen könnte, dann wäre dieses Konstrukt gar nicht in der Lage gewesen, jemals in der Bundesliga anzukommen. Also das ist jetzt so ein Seitenaspekt, der ist mir wichtig, dass ich den nochmal hier erwähne. Auf jeden Fall wird der eine Ablösesumme
fällig. Jetzt gleich wieder, es ist fünf vor Makran steht, oder? Es ist fünf vor Makran steht, jetzt holst du gleich wieder den ganzen alten Hass raus. Ja, aber es ist okay, ich merke da den Trigger bei dir.
Aber ist doch wahr.
Ja,
ist doch
ich merke den Trigger bei dir. Ja. Das ist es ist auch okay.
Jürgen Klopp hat dem DFB gegenüber eine perfekte Verhandlungsposition. Und er wird dann wahrscheinlich in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen, vielleicht auch erst, wenn die WM hier vorbei ist, dann wäre es am 19., 20. Juli Bundestrainer werden. So, und dann wird alles gut oder vielleicht auch nur etwas weniger schlecht, weil er hat ja auch jetzt nicht plötzlich ganz viele andere Spieler zur Verfügung. Aber ich glaube, darüber kann man jetzt noch nicht diskutieren. Aber dass Jürgen Klopp auch der einzige Kandidat ist, mit dem der DFB gerade an den Verhandlungstisch geht, ist auch ein bisschen gefährlich. Das hat ja auch ARD-Experte Thomas Hitzelsberger kritisiert, dass man sich auf jeden Fall noch eine B-Variante oder so vornehmen sollte. Und wenn es dann wieder erwarten doch nicht klappen sollte zwischen Klopp und dem DFB, ja, dann wäre es schon fast wieder witzig und sehr unterhaltsam. Denn dann wäre ich mal gespannt, wen man dann noch anspricht und wer dann bereit wäre, so als wirkliche B- oder C-Lösung den Job zu machen.
Ich habe neulich was Schönes gehört und deswegen bin ich auch zu 100% davon überzeugt, dass es klappen wird mit dem DFB und mit Jürgen Klopp.
Ja, das bin ich ja auch.
Und zwar habe ich neulich gehört, dass Jürgen Klopp sich auch ein bisschen selbst vermisst. Das finde ich ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Und zwar, was ich damit meine ist, also auf der einen Seite ist Jürgen Klopp ja tatsächlich auch nur noch, muss man ganz ehrlich sagen, Jürgen Klopp ist ja eigentlich eine Erzählung. Und ich sage das mit allem Respekt und mit allem Respekt vor den Leistungen und den Erfolgen. Aber trotzdem ist er ja eine Erzählung, weil er ist denn der Mann, der in Stuttgart geboren wurde, aber der, sag ich mal, aus den Niederungen selber nie groß Fußball gespielt, aber irgendwie immer der Entertainer gewesen, Mainz vom Abstieg bewahrt, Mainz in die Fußball-Bundesliga geführt, die ganzen Erfolge mit Borussia Dortmund, Liverpool hast du gerade eben auch schon aufgezählt. Aber er ist natürlich... Er ist ja aber nicht mehr dieser Typ aus dem Volk. Ich meine, und das ist jetzt nicht nur, wenn du ihn dir optisch anschaust, von dem Jürgen Klopp, den wir kennen, in Anführungszeichen, und den wir, in Anführungszeichen, lieben gelernt haben, ist ja eigentlich gar nichts mehr übrig geblieben. Und trotzdem gibt es so diese Geschichte, die hat man sich irgendwann mal so ins Herz gelegt. Und du hast auch gesagt, er bedient Sehnsüchte. Das ist ja so ähnlich, wie wenn ein Comedian auf der Bühne steht. Der erzählt eine Geschichte und du wartest auf die Pointe. Und wenn die Pointe kommt, dann ist das wie so ein warmer Regen, der durch den Körper fließt. Dann fängst du an zu lachen, dann fühlst du dich wohl. Und genauso hat sich Fußball-Deutschland diese Pointe Jürgen Klopp Bundestrainer irgendwo hingelegt. Und alleine deshalb hat man gesagt, er könnte auch Bundeskanzler werden. Das wäre auch völlig in Ordnung, weil Jürgen Klopp einfach sich diesen Ruf natürlich auch, wie gesagt, nochmal mit all seinen Erfolgen aufgebaut hat. Aber die Frage ist doch auch tatsächlich, inwieweit das auch aufgeht. Ich meine, wie gesagt, von diesem Pöhler-Kappe kennen wir noch alles, Borussia Dortmund, ne, bis hin zu Red Bull, Global Head of Soccer. Und ansonsten eben auch sehr viel Kunst und sehr viel Künstlichkeit an ihm dran. Und ist ja nun alles andere als noch der Trainer aus dem Volk. Und dennoch nehmen wir ihn so wahr.
Ja, aber dass er nicht mehr der Trainer aus dem Volk sein kann, kann ich auch verstehen. Der ist weltbekannt. Ich habe das ja gelegentlich ja auch miterlebt. Wenn der im Stadion ist, der kann eigentlich alleine keine 10 Meter gehen, ohne ständig aufgehalten zu werden. Jeder will ein Foto mit ihm machen. Du siehst das ja dann auch bei den Übertragungen. Der kennt ja quasi von allen Nationalspielern viele. Die kommen dann an bei ihm, machen Shake Hands. Er dreht dann ja während der Live-Übertragung nach Spielen auch nochmal die große Runde und bedankt sich bei denen, die er entweder aus Duellen mit seinen Mannschaften kennt oder die er selber trainiert hat. Jürgen Klopp ist, ich glaube, mittlerweile nicht nur in Deutschland einer der bekanntesten Menschen, sondern im Weltfußball auch eines der bekanntesten bekanntesten Gesichter und dass man dann nicht mehr der Kumpel Klopp aus Mainz ist, der da irgendwie mit zerrissenen Jeans und im Prinzip wie so ein Religionslehrer wirkend da einen ganz pfiffigen, lockeren Eindruck macht, das kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen. Aber dass Jürgen Klopp jetzt auch den Umbruch einleiten muss, das gilt ja für jeden möglichen potenziellen Nagelsmann-Nachfolger. Es gibt ja mit Jürgen Klopp ehrlich gesagt nur einen. Und dass dann, weiß ich nicht, Leroy Sané und Leon Goretzka und vielleicht auch andere, Antonio Rüdiger, die alle schon an der 30 kratzen oder sie schon erreicht haben, ihre Karrieren beenden werden. Dass dann die von dir angesprochenen Said El Mala und Tom Bischoff und vielleicht auch Nicola Tresoldi und andere dann in Zukunft bei der Nationalmannschaft eine größere Rolle spielen werden. Das ist ja völlig klar. Die Frage ist, ob der Heavy-Metal-Fußball, mit dem er ja beim BVB und beim FC Liverpool erfolgreich gewesen ist, also Umschaltspiel, Pressing, aggressiv nach vorne, ob das dann auch das Stilmittel ist, das er der deutschen Nationalmannschaft überstülpen will und ob das funktioniert, das kann ich jetzt überhaupt noch nicht einschätzen. Aber dass Jürgen Klopp inzwischen, wir reden ja über seine Mainzer Zeit, da müssen wir ja bis in die Nullerjahre zurückgehen, ein ganz anderer Mensch ist aufgrund seiner Erfolge und aufgrund der weltweiten Wirkung, die er hat, durch seine bloße Anwesenheit, ist ja auch völlig klar.
Das ist völlig klar, definitiv. Ich will nur damit sagen, deswegen ist er eine Erzählung. Das ist ja völlig klar, dass er ein anderer Mensch geworden ist und dass er sich natürlich auch, kommt natürlich auch dazu, durch seinen Reichtum, durch sein Vermögen, was er sich aufgebaut hat, eine ganz andere Lebenssituation hat, ist ja auch völlig klar. Aber es ist ja nicht der Jürgen Klopp, der er jetzt ist, weshalb ist diese Sehnsucht nach ihm gibt, sondern das wollte ich nur sagen. Das ist ja der alte Jürgen Klopp und dieser Jürgen Klopp, der jetzt ist, ist ja nicht unbedingt derjenige, weshalb man ihn lieben gelernt hat. Und ich glaube, er selber sieht sich, ist eitel genug, dass er eitel ist, das wissen wir alle, aber ist so eitel genug, dass er sagen würde, also am Geld wird es nicht liegen und vor allen Dingen auch nicht scheitern am Ende. Und von daher wird es so aufgehen. Und dadurch, dass Oliver Glasner jetzt ja auch bei Nottingham Forest unterschrieben hat, gibt es ja auch noch keinen anderen mehr, der es hätte werden können. Aber angeblich war der ja auch auf der Shortlist. Übrigens, ich finde das immer so ganz witzig, dass man natürlich jetzt schon darüber spekuliert, haben ja auch viele Medien gemacht, wie wohl eine EM-Elf in England beim vielleicht zukünftigen Weltmeister Football's Coming Home aus deutscher Sicht aussehen könnte, ist ja völlig Quatsch, weil wir wissen ja ganz genau, nach jeder Saison, nach jeder Bundesliga-Saison gibt es irgendeinen Senkrechtstarter, gibt es irgendeinen Said El Mala, der dann auf sich aufmerksam macht, ein Lennart Kahl, der plötzlich auch mal aufspielt, bei dem man dann sagt, okay, mit dem habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet, der da seinen Durchbruch schafft oder natürlich auch den einen oder anderen, der sich vielleicht auch verletzt und nicht mehr in Form kommt, weiß man ja auch nicht, ob Jamal Musiala, ne, wieder reinkommt in seine alte Form oder auch nicht. Spannend wird, glaube ich, auf jeden Fall nach dem Rücktritt Manuel Neuers die Frage, wer könnte die neue Nummer 1 werden? Ich tippte auf Jonas Urbich. Glaube ich schon, dass der das sozusagen Back-to-Back werden kann. In diesem Zusammenhang irgendwie auch interessant, dass Alexander Nübel anscheinend zu Beşiktaş Istanbul geht. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte auch gedacht, dass es vielleicht irgendwie was anderes für ihn noch etwas höherrangiges hätte geben können. Was ich aber noch eigentlich sagen wollte, das ist jetzt auch der letzte Gedanke von meiner Seite zu Jürgen Klopp. Was ich ihm in jedem Fall zutraue, ist das zu schaffen, was bei den vergangenen Großturnieren in der deutschen Fußballnationalmannschaft gefehlt hat. Und zwar wird die deutsche Fußballnationalmannschaft qualitativ sicherlich jetzt auch nicht so gut werden in der Zukunft, wie Frankreich jetzt gerade ist oder Spanien möglicherweise oder England, weil dafür fehlt es an individueller Klasse. Aber was ich Jürgen Klopp in jedem Fall nochmal zutraue, ist das, was man Manuel Neuer bei dieser WM zugetraut hat, aber am Ende vermisst hat, das ist eben diese Aura. Ich glaube, er kann einen Team-Spirit entfachen und möglicherweise dann auch mit einer deutschen Fußballnationalmannschaft, auch wenn es komisch klingt, die als Underdog bei einer EM in England startet, dann für eine Überraschung sorgen. Und das kann dann möglicherweise auch bedeuten, dass man aus der Gruppe rauskommt oder ins Achtelfinale einzieht oder ins Viertelfinale.
Genau. Das wäre ja schon eine Steigerung. Ja. Aber Jürgen Klopp, EM 28 in England, also das ist ja für ihn auch ein Kreis, der sich in seinem wahrscheinlich zweitliebsten Land, in seiner zweiten Heimat, in seiner Wahlheimat dann schließen würde. Ich würde jetzt gerne mit dir ein kleines Spielchen spielen und zur Kultrubrik wechseln. Wie wäre das?
Das finde ich gut.
Das ist der eine, der überrascht den anderen.
Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Wir haben ja schon über die Superstars gesprochen. Torschützenkönige Messi, Mbappé, Haaland, Kane sind die Top-Kandidaten dieser WM. Ich möchte mit dir jetzt ein Torschützenkönigs-Quiz der vergangenen Weltmeisterschaft machen. Vielleicht weißt du ja noch, wer so in den WMs davor Torschützenkönig gewesen ist. Bist du bereit?
Ich bin sehr bereit.
Ich stelle dir hier mal zwei Namen zur Auswahl. 2022 vielleicht nicht ganz so schwierig. Wer wurde Torschützenkönig? Cody Gakpo oder Kylian Mbappé?
Mbappé.
Genau, mit 8 Treffern. Wer wurde 2018 Torschützenkönig in Russland? Harry Kane oder Robert Lewandowski?
In Russland. Harry Kane.
Richtig, mit 6 Treffern. 2014, da wurde Deutschland Weltmeister. Aber wer wurde Torschützenkönig? Luis Suarez, Uruguay oder James Rodriguez, Kolumbien?
Suarez.
Nee, Rodriguez mit 6 Treffern. Ah. Der spielte ja auch kurz bei den Bayern mal. Ja. 2010 gab es mehrere Torschützenkönige.
Hat er in dem Jahr nicht den Puskás-Preis gewonnen für das schönste Tor des Jahres? War das nicht so?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. 2010 lassen wir jetzt mal weg. Da gab es mit Thomas Müller, Diego Forlan, Wesley Sneijder und David Villa mit jeweils 5 Treffern sogar 4 Torschützenkönige. 2006 gab es nur einen. War das Miroslav Klose oder war das Zinedine Zidane?
Zinedine Zidane.
Nein, Klose mit 5 Toren.
Okay.
2002, als Brasilien Weltmeister wurde, gab es einen brasilianischen Torschützenkönig. Ronaldinho oder Ronaldo?
Ronaldo.
Richtig, mit 8 Treffern. So, jetzt gehen wir in die 90er. Weiß ich nicht, ob du da schon so viel mitbekommen hast von den WMs. Ich versuche es mal mit 98. Torschützenkönig David Trezeguet oder Davor Šuka?
Trezeguet.
Nee, Šuka mit 6 Toren. Und 94 gab es 2 Torschützenkönige. Ich nenne dir 3 Namen. Einer ist es nicht geworden und die anderen beiden schon. Mit 6 Treffern jeweils. Oleg Salenko, Russland, Hristo Stoichkov, Bulgarien, Martin Dahlin, Schweden.
Boah, Stoichkov.
Nee, Dahlin war es nicht. Salenko und Stoichkov wurden mit jeweils 6 Toren Torschützenkönig. Das war's. Weiter zurück gehe ich jetzt nicht.
Schön, da haben wir wieder was gelernt. Da haben wir wieder was gelernt.
Lernen wir auch jetzt wieder was, wenn ich was raten muss.
Ja, ich habe mir überlegt, dieses Mal soll es nochmal ein Ranking-Spiel werden, bevor, ich weiß ja, du machst das so gerne, deswegen möchte ich dich nicht enttäuschen. Du weißt ja, ich bin ja ein Opportunist und ich möchte in jedem Fall in meinem Leben nie tiefer fallen als in deine Arme, von daher habe ich mir was Schönes überlegt. Und zwar ranken wir deutsche Verteidiger.
Mhm. Okay.
Ja? Also, der erste Name, der hier auf dem Zettel steht, Jörg Heinrich.
10.
Alles klar. Robert Huth.
9.
Christian Wörns.
8.
Per Mertesacker.
Ah, schon besser. 4.
Thomas Linke.
7.
Philipp Lahm.
Ja, Außenverteidiger und Innenverteidiger, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Philipp Lahm ist schon ziemlich weit vorne. Ich würde sagen, ja, 1.
Jürgen Kohler.
Jürgen Kohler, 5.
Mats Hummels.
3.
Frank Fahrenhorst.
Die 6.
Und?
Ich weiß, wer jetzt kommt. Jetzt kommt Sebastian Schonlau, weil der jetzt bei Holstein Kiel spielen darf.
Nein, Patrick Erras.
Ja, das ist natürlich die 2, ne? Du bist aber auch fies. Also ich hätte gedacht, dass es nur um Nationalspieler geht. Fahrenhorst hat ja sogar mal 2 Länderspiele gemacht, glaube ich, aber Patrick Erras definitiv nicht.
Nee, das stimmt. Ich hatte hier tatsächlich gerade eben aber auch noch einen anderen, aber...
Hauke Wahl.
Nee, ich wollte... Hauke Wahl, das ewige Thema.
Mit dem willst du mich ja mal ein bisschen ärgern, habe ich schon gemerkt, dass du mich in den letzten Wochen immer so ein bisschen mit Hauke Wahl locken wolltest.
Nein, weißt du warum? Das können wir jetzt mal vor unserem Millionenpublikum, können wir das klären. Weißt du, wenn ich manchmal solche Sachen, ich lese dann sowas und dann sage ich so, ich habe gehört hier, der VfL Wolfsburg ist an Hauke Wahl dran, dann sagst du so, ach, das ist völliger Quatsch, das ist nur so ein Störfeuer. Und dann bügelst du das manchmal so weg und sagst, ach ja, das ist völliger Quatsch. Und das war genauso in den vergangenen Wochen auch mit Julian Nagelsmann und Elmaler, sagst du, ja, das ist völliger Quatsch, ich kann ja den Nationaltrainer komplett verstehen. Und dann, weißt du, so, dann drehen sich so nach 4 Wochen, dreht sich die ganze Welt auf links. Und dann denke ich mir manchmal so, vielleicht war das doch kein Quatsch. deswegen komme ich immer mit Hauke Wahl um die Ecke. Hauke Wahl ist mein, vielleicht ist es doch nicht alles Quatsch, was ich sage.
Aber Deutschland ist jetzt nicht rausgeflogen, weil Said Elmaler nicht dabei war. Also das möchte ich hier nochmal vor unserem Millionenpublikum festhalten.
Nein. Gut, ja. Soll ich noch eine Stimme nachmachen, damit wir uns wieder vertragen?
Nee, ich kann dir noch einen vom Pferd erzählen. Bitte. Wirklich wahr. Ganz witzige Geschichte. Ich war neulich hier mit einem DPA-Kollegen, den ich durch Zufall in einem Café in Dallas getroffen habe, abends Fußball gucken. Und dann waren wir anschließend noch in einer Bar. Und dann sitzen wir da so und dann, die Bar hatte sehr hohe Decken, muss man dazu sagen. Es war ein sehr, sehr hoher Raum, ein sehr, ja, fast schon so eine Halle. Dann geht die Tür auf. Und dann reitet jemand mit einem Pferd in diese Bar. Und dieser jemand trug ein Christian Pulisic-Trikot und hatte auch irgendwie so einen Hut auf. Und das Pferd hatte auch einen Hut auf und hatte so eine Kette um. Da waren die Stars and Stripes, die amerikanische Nationalflagge war zu sehen. Das war nicht am 4th of July, am Nationalfeiertag oder auch am Fabian-Wittke-Feiertag. Das war sogar 1 oder 2 Tage vorher. Da stand plötzlich ein Pferd auf dem Flur. Und deswegen möchte ich von Klaus und Klaus ein Pferd auf dem Flur auf die Playlist packen.
Stark. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Finde ich gut. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Weißt du eigentlich, welcher Gast aus Kiel extra angereist ist zum Nationalfeiertag nach Amerika?
Nein, weiß ich nicht.
Das Segelschulschiff Gorch Fock hat die Kieler Woche-Parade verpasst, um sich anlässlich des 250. Unabhängigkeitstages, dem Independence Day, auf den Weg gemacht, die Segel gehisst, an allen Eisbergen dieser Welt vorbeigeschippert. Und deswegen gibt's von mir My Heart Will Go On von Celine Dion.
Alter, das ist auch anstrengend für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich dann auch vielleicht mal durch die Spotify-Playlist hören. Ja. Klaus und Klaus, ein Pferd auf dem Flur, My Heart Will Go On von Celine Dion. Okay, mit diesem diskutablen Musikgeschmack verabschieden wir uns in eine weitere WM-Woche. Bewertet gerne unsere Folgen bei Instagram, Anstoß-Podcast oder bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Da hat übrigens jemand deinen Tipp gelobt, weil du ja das Deutsche aus gegen Paraguay vorhergesagt hast, aber vorher noch gesagt hast, dass du ja gar nicht an Tippspielen teilnimmst. Da hast du aber den richtigen Riecher gehabt. Ja, genau. Die Größe habe ich auch, um das nochmal zu erwähnen. Ihr könnt auch andere Sachen kommentieren. Ihr könnt auch Fragen stellen und auch gerne Dinge ansprechen, die wir vielleicht gerne mal hier besprechen in diesem Podcast. Nächste Woche wird es die nächste Folge geben mit mir in Amerika und mit dir dann wahrscheinlich auch wieder im Noble-Nobel-Viertel in Hamburg. Mir hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Von mir war es das. Willst du noch was sagen?
Ich kann jetzt meine Tippqualitäten hinten raus noch kaputt machen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Spanien heute, wenn ihr das heute hört, weiterkommt. Glaubst du das auch?
Das glaube ich auch. Und wenn ihr das Spiel nicht sehen könnt oder wollt, sportschau.de oder in der Sportschau-App, da könnt ihr mich hören. Da könnt ihr gerne einschalten. Ich glaube auch, dass Spanien weiterkommt.
Ja, ja, tatsächlich.
Auf Wiederhören.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, das habe ich neulich gemacht. Das habe ich mal neulich gemacht, dass ich bewusst zum Elfmeterschießen dann auf die Radiokollegen umgestiegen bin, Kolleginnen und Kollegen, auf diese Vollreportage. Macht das wirklich. Das ist ganz große, weite Welt. Dann ist man auf der einen Seite noch einen Ticken früher dran und auf der anderen Seite lohnt es sich, diese tollen Reportagen zu hören. Viel Spaß dir im Stadion und wir hören uns spätestens nächste Woche.
So soll es sein. Danke.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.